Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Eine neue Woche, neues Glück. Ja, auf jeden Fall, die Zocker haben einiges zu feiern. Da gucken wir gleich noch ein bisschen drauf. GameStop und AMC sind wieder der heiße Shit dann. Werden wir gleich natürlich mal ein bisschen drüber sprechen. Ist natürlich toll, dass wir jetzt da jemand aus dem Trading dann da haben, der uns da vielleicht auch mal ein bisschen mitnehmen kann. Meine Meinung ist in der Regel bekannt zu dem Thema. Wir haben Dienstag, den 14. März. Gerade haben wir 14 Uhr. Wir nehmen es heute natürlich etwas später auf, dass wir die ganzen Zahlen mitnehmen konnten. Heute war sehr viel los. Es wird heute auf jeden Fall eine längere Folge. Zumindest kündige ich es jetzt mal an. Ob es dann im Hinterher, nachher es ist dann noch 30 Minuten zu Ende, das würde ja passen, sonst sagen wir immer, heute wird es eine schnelle Folge. Aber wir haben heute Zahlen von Home Depot, Rheinmetall, Alibaba ist mit dabei, Tencent, wir haben auch noch SEA und es gab eben auch noch weitere News, über die man heute natürlich auch noch so ein bisschen sprechen muss. Jetzt würde ich aber sagen, genug vom Intro, natürlich Daumen nach oben, Abo habt ihr schon alles dagelassen, da verlasse ich mich auf euch. Eben jetzt erzähl mal, was geht gerade so ab an der Börse? Was muss man wissen aktuell?
Genau, also was vielleicht für alle, die es noch gar nicht sich angeschaut haben, mega interessant ist und zeigt, ja, in welcher krassen Zeit wir leben und vielleicht auch wieso die Börsen diese magische Stärke haben, obwohl es diese Probleme gibt, sind einfach diese Fortschritte im Bereich KI und von ChatGPT insbesondere, die ja damals mit, als die Stimmung extrem schlecht war, kam ChatGPT raus und dann hat es nicht lange gedauert, bis dann auf einmal ja, diese Aufwärtsbewegung kam und dann kam ja dann irgendwann auch die Nvidia-Zahlen mit diesem brutalen Ausblick, das weiß ich noch ganz genau. Und jetzt hat man mit ChatGPT 4o, heißt es, glaube ich, eine neue Version rausgebracht. Und ich weiß nicht, wir können es, glaube ich, mal unten dann verlinken oder ihr müsst einfach auf den OpenAI-Kanal mal gehen. Was dort gestern dann wieder gezeigt wurde, das ist wirklich einfach krass, wenn man sich so vorstellt, welche Probleme man heute noch hat und wie das dann teilweise mit ChatGPT gelöst wird, sei es so in der auf der Arbeit irgendwie bei der Entwicklung und so weiter oder was man so für einen Stress hat, wenn man irgendwo anruft mit den Hotlines und so weiter, kennt wahrscheinlich jeder, irgendwie alle gefühlt unfähig oder haben die Daten, was weiß ich, oder auch so im Bereich der Übersetzungen. Also dafür gibt es sehr, sehr viele krasse Beispiele jetzt, die dort gebracht haben. Ich will nur mal so ein paar zeigen. Unter anderem haben sie so eine Echtzeitübersetzung gezeigt. Ja, ich glaube, die Chefentwicklerin ist, die hat Italienisch gesprochen und der andere Herr konnte nur Englisch und die haben halt immer unterhalten und ChatGPT hat das quasi in Echtzeit übersetzt. Ja, also dementsprechend ist auch Duolingo direkt mal runtergegangen. Dann gab es so Beispiele, also es gibt eine App, es gibt eine Desktop-Version, da kannst du dann einfach quasi den Bildschirm zeigen, dem ChatGPT, kannst du sagen, ja, was macht der Code gerade, wo ist ein Fehler, analysiere mir das mal und so weiter. Und du kannst auch immer währenddessen wieder interagieren oder kurz nochmal Updates geben und so weiter. Also das ist echt krass. Plus, dass man jetzt einfach ganz einfach Bilder von ihr interpretieren lassen kann oder ihr zeigen kann, dadurch Matheaufgaben lösen kann. Ja, ich sage, jetzt in der Schule zu sein, ja, du hältst das drauf. Wie löse ich diese Formel? Sag es mir nicht direkt, sondern gib mir vielleicht erstmal einen Hinweis, ne, und dann funktioniert das direkt, ne? Oder es ist echt krass. Du kannst sie als persönliche Assistentin dann nutzen. Da hat er das so als Beispiel gezeigt. Ah, ich bin so aufgeregt, was kann ich machen und so weiter. Da hat die da so Atemübungen gezeigt und so. Und du kannst dir sogar eine gute Nachtgeschichte erzählen lassen. Ja, das ist Wahnsinn. Da kannst du der sagen, bitte emotionaler oder jetzt mit einer Roboterstimme. Also guckt euch das mal an, das ist wirklich krass. Und jetzt gibt es auch ganz viele Beispiele, wo die eine AI mit der anderen AI reden lassen, sozusagen. Ja, da kann man sich ja vorstellen, dass wahrscheinlich in Zukunft irgendwie nur noch die ganzen KIs miteinander reden. Ja, das ist echt krass und das Ganze ist sogar kostenlos jetzt, so wie ich das verstanden habe. Kann jeder in den nächsten Wochen ausprobieren und ich glaube echt, dass sich da in Zukunft einiges ändern wird. Und dass da wirklich spannend wird. Mal schauen, wer von der KI wegrationalisiert wird. Ob wir es vielleicht auch sind, ja. Wenn die dann bessere Podcasts machen als wir, ja, müssen wir mal schauen, ja. Also
Glaube ich nicht.
es ist gefährlich, ja. Aber zumindestens, dass man, das war auch noch ein Beispiel, hat es einer gezeigt, da ist die KI einfach in einem Zoom-Meeting gewesen, ja, und konnte halt so die Zusammenfassung machen von dem Meeting oder irgendwie mitdiskutieren. Das ist einfach krass, ja. Und du kannst halt immer die auch wieder kurz unterbrechen. Dann hört die dir wieder zu und dann updatet die das direkt wieder. Also, das ist Also wirklich, man hätte mir das für jemand vor 1,5 Jahren gesagt, das ist völlig verrückt. Damals gab es ja immer nur die blöde Siri, die nichts checkt oder Alexa. Und jetzt, ja, geht's richtig zur Sache. Und es wurde gesagt, dass auch hier dann die neuesten Versionen von den Nvidia-Chips genutzt wurden. Da wurde sich extra hier beim CEO von Nvidia bedankt. Also das ist ja auch so das Thema. Ich glaube, die Nvidia-Zahlen kommen nächste Woche Donnerstag, nee, nächste Woche Mittwoch, glaube ich, kamen sie. Also ich gehe davon aus, dass da nochmal massiv eingekauft wurde, aber ist ja auch bekannt jetzt, dass Nvidia wahrscheinlich nochmal ein Bombenquartal hinlegen wird. Es wurde jetzt auch zuletzt wieder die Kursziele erhöht, aber das fand ich sehr krass und es ist ja auch jetzt so, das hast du bestimmt jetzt auch mitbekommen, dass Apple auf dem iPhone jetzt noch ChatGPT wohl nutzt und nicht. Ich glaube, es gab ja mal das Gerücht oder die Hoffnung bei Alphabet, dass es dieses Gemini wird, aber jetzt wird es wohl doch ChatGPT und da bin ich echt mal gespannt, was da so an sinnvollen KI-Tools kommen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit der Kamera dann irgendwo hinzeigt, es wurde auch gezeigt, was sind das für Tiere und was machen die gerade? Dann hat sie einfach auf so Enten gezeigt, im Wasser wurde gezeigt, und sagt man, ja, das sind hier bla 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 Enten und die sonnen sich gerade oder irgendwie sowas. Ne? Also du kannst quasi dann wirklich auf alles einfach draufhalten, auch auf irgendwelche ja, Sehenswürdigkeiten und dann kannst du die fragen, was das so ist und so. Also ich finde es ist schon echt krass. Ne? Und wenn das natürlich dann alles auch im iPhone gut funktioniert, vielleicht gibt da doch noch mal so einen Upgrade-Zyklus fürs iPhone und wir waren zu pessimistisch. Ja, schauen wir mal, was das so alles wird. Aber es ist eine sehr, sehr krasse Zeit aktuell, das muss man sagen.
Ja, also dass der Podcast abgelöst wird, mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Wer will schon zwei Roboter hören, die sich gegenseitig beleidigen? Ich meine, wegen
Genau.
Aktien-Content ist ja eh keiner hier.
Ich
Also
glaube,
von daher.
so dieses Niveau von uns
Genau.
kann kein ChatGPT und so
So
unerreichbar mit
eine
dieser.
KI, die wird es nie geben, ja, die so niveau- und bodenlos ist wie hier. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine
Ich
Sorgen
glaube, es ist
machen.
wirklich so, ne? Also bei Podcasts hat den Vorteil, dass du ja, wie immer so Personality hast, ne? Jeder hat so seine Eigenart und ein paar Leuten gefällt's, ein paar nicht. Und das ist vielleicht nicht so einfach nachzumachen, wobei jetzt auch bei ChatGPT diese Beispiele, die kann halt auch Stimmungen und Emotionen zeigen und so und bedankt sich dann immer und so, aber ich glaube, ganz so schnell geht's dann jetzt nicht, ne? Da muss man sich jetzt nicht so Gedanken machen. Und am Ende wird es, glaube ich, so sein, dass die Kunst sein wird, die ganzen Tools sinnvoll einzusetzen, die dann möglich sind. Ne? Das ist, glaube ich, so das größere Problem, weil den Zugriff auf diese Rechenleistung und auf alles, was ChatGPT kann, hat jetzt ja quasi jeder, weil es sogar kostenlos ist, zumindest in einem gewissen Umfang. Aber ja, das muss man mal jetzt beobachten, wie es da weitergeht. Aber ich habe es ja gesagt, ne? Dieses ganze Thema mit KI ist natürlich sehr heiß gelaufen und vielleicht auch teilweise aufgeblasen, aber es ist keine sinnlose Blase, in Anführungszeichen, die komplett platzt. Da bin ich mir relativ sicher, denn jetzt kommen immer mehr Anwendungen. Klar, vielleicht ist es jetzt auch mit der Bewertung ein bisschen zu hoch. Ich glaube, Scott Galloway hat auf der OMR auch gesagt, dass jetzt Peak-KI-Bewertung ist. Schauen wir mal, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass dann jetzt in den nächsten Quartalen oder Jahren halt sehr, sehr viele neue Firmen und Anwendungen kommen, die das dann alles nutzen. Ne? Also da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass das jetzt alles in sich zusammenfällt. Aber es kann natürlich trotzdem immer mal schärfere Korrekturen geben.
Ja, OpenAI ist auch zum zweiten Mal in Folge bei den CNBC Disruptor 50 auf Platz 1 gelandet. Das hat es wohl noch nie gegeben, haben sie selber gesagt. Da sind auch so Unternehmen mit dabei wie Stripe, wie Databricks, Canvas mit dabei, Figma ist drauf. Also alles schon so Unternehmen, die ja eben so das Thema Disruption in einigen Bereichen haben. Ansonsten auch relativ viel Unbekanntes tatsächlich mit dabei, aber war schon sehr spannend zu sehen, dass sie hier zweimal hintereinander, also in 2 Jahren in Folge auf Platz 1 dann kommen. Ansonsten habe ich mal durchgeschaut. AlphaSense ist auch noch mit dabei, die kennt man ja dann eben noch. Aber ansonsten, ja, weiterhin natürlich ein spannendes Thema. Genau, OMR, ja gut, ich glaube, Social Media war geflutet von OMR, also gerade die Leute, die auf LinkedIn unterwegs
Ja,
waren,
da
es
gibt es
hat kein
auch alle
anderes Thema
Videos, kann man sich
gegeben.
anschauen, ne, bei OMR. Ich wollte auch noch mal ein paar Sachen durchschauen, aber habe es bis jetzt auch nicht geschafft. Ne? Also ich glaube, da sind schon bestimmt einige spannende Sachen dabei, aber da muss man sich mal einen Tag Zeit nehmen, das alles
Ja.
durchzuschauen. Es ist insgesamt so das Problem mit der heutigen Zeit. Ne? Du hast so eine Informationsflut und ich schaffe es ja auch gar nicht mehr, irgendwie groß die Sachen durchzulesen. Ich habe so viel abonniert und so. Das ist alles echt schwierig oder groß, die ganzen Podcasts anzuhören und so. Man braucht so viel Zeit und ja, ist echt, das ist so das Problem mittlerweile. Man hat einfach, man kann gar nicht mehr so viel konsumieren, ne? Man wird so überflutet.
Ja,
und mit KI, wenn jetzt jeder irgendwelche Inhalte erstellen kann oder zusammenfassen kann oder alles automatisiert läuft, wird es natürlich noch wahrscheinlich viel, viel schlimmer, ne? Also der Konkurrenzkampf wird wahrscheinlich noch viel größer.
Ja, das sowieso. Also geringer wird auf vor allem in Social Media nicht gefühlt, will ja sowieso jeder irgendwas mit Social Media machen. Mhm. Klar, muss man halt schauen, wie man das angehen möchte. So, dann, da wir aber sehr viele Zahlen haben, ich glaube, sonst gab es sonst noch irgendeine Nachricht.
Ja, es gab noch die Meldung, das war aber jetzt auch nicht ganz neu, dass es ja jetzt vom Weißen Haus diese doch teilweise recht hohen Zölle wohl durchgewunken wurden. Unter anderem auf die E-Autos soll es 100% Zoll geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt schon 100% durch ist, aber ich glaube, Biden hat das jetzt unterschrieben. Aktuell ist es ja so, dass ich glaube, in den USA, der Marktanteil ist nicht relevant von den Chinesen, von BYD und Co. Sie beackern ja aktuell eher Europa. Auch hier ist der Marktanteil noch nicht so hoch, aber sie wachsen. Und man hat ja schon diese Schiffe von BYD gesehen, die jetzt immer ablegen nach Rotterdam und Co. Und die Preise von den Autos sind halt um Welten niedriger, ja. Also das wird auf jeden Fall auch für Europa ein Riesenproblem. Deswegen, die USA haben sich schon mal abgeschottet mit 100%. Auf Solarzellen wird der Zoll auch verdoppelt von 25 auf 50%. Bei den E-Autos war er vorher bei 25%. Und es gibt noch einige weitere Bereiche. Zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien werden auch auf 25% jetzt erhöht. Auf Halbleiter von 25 auf 50% verdoppelt. Ich bin mal gespannt, ne, wie da natürlich China reagiert. Die werden sich das nicht gefallen lassen. Da wird es dann auch wieder irgendwelche Zölle geben oder irgendwelche anderen Barrieren. Und ich glaube, meine gelesen zu haben gestern, dass irgendein Offizieller schon mal gesagt hat, in China bitte nicht mehr so viele Chips bei Nvidia bestellen. Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn die eigenen Chips noch nicht konkurrenzfähig sind. Aber da stichelt man ja auch schon so die ganze Zeit. Ja, beziehungsweise die USA haben es ja eh teilweise verboten. Das läuft ja über andere Kanäle immer oder diese abgespeckten Chips nur. Aber auf jeden Fall, China versucht ja auch schon seit längerem viel, um sich unabhängig zu machen. Genau. Aber ja, ansonsten, wir haben brutal viele Zahlen, muss man sagen. Ja, mit was willst du anfangen, damit wir hier überhaupt mal ein bisschen was abarbeiten. Wir haben auch übrigens in Deutschland heute brutal viele Zahlen gehabt, aber vielleicht müssen wir das dann nochmal nachholen. Rheinmetall, hast du ja gesagt, können wir mal mit dran nehmen, aber es gab noch ganz, ganz viel aus der zweiten und dritten Reihe.
Ja, aber zuerst wollten wir noch natürlich das Thema AMC GameStop ansprechen. Wir haben es ja auch schon angekündigt und es ist mit Sicherheit ein wichtiges. Ich finde es auch immer wichtig, dass man darüber noch mal ein bisschen spricht. Also ja, was ist denn da passiert? Also ich glaube, AMC und Ding haben sich, glaube ich, mehr als verdoppelt jetzt innerhalb von wenigen Tagen. Also ich
heute, weiß nicht, heute sind sie noch mal vorbörslich. Während wir aufnehmen, war vorhin GameStop 150% im Plus und AMC auch 130%. Jetzt sind sie nur noch 100 beziehungsweise 95% im Plus. Also das ist brutal, ne? Also der Hintergrund war ja, dass dieser Ex- bzw. Twitter-Account, der damals, glaube ich, so einer der stärksten war und einflussreichsten, Roaring Kitty, dass der ein Bild gepostet hat. Ich weiß, hast du das Bild gesehen mit dem Manneken, der erst so hinten im Stuhl saß und jetzt hat er sich so wieder nach vorne gebeugt, so von wegen, okay, ich schau mal wieder auf die Geschichte drauf. Ja, und das hat gereicht, um die Aktien wieder brutal anzufeuern. Und also grundsätzlich, ne, ich bin da ja auch immer, ich sage ja immer, passt, also jeder soll machen, was er will an der Börse, ne? Passt auf, dass diese Hypes irgendwann immer enden, ist auch klar, ja, denn AMC ist irgendwie tot. Sie haben jetzt lustigerweise genau schon diesen Hype genutzt, um eine Kapitalerhöhung durchzudrücken bei 250 Millionen, kam nämlich gerade eben. Also die sind da zumindest schlau und nutzen das aus. Aber man muss da vorsichtig sein und die Umsätze hier bei Lang und Schwarz sind schon wieder gigantisch. Ich guck gerade mal drauf. Also könnten Rekordumsätze werden. 62 Millionen Euro Umsatz allein hier über Trade Republic an der LSX. Ja, ich glaube, bei TradeGate ist es ähnlich viel. Bei AMC sind es immerhin 21 Millionen. Und ich will nur eine Sache dazu sagen. Ich habe mir ja auch mal schon mal bei GameStop die Finger verbrannt und so. Und damals war ich auch so von wegen, ja, okay, wie können wir so blöd sein? Wieso zocken die diese Aktien hoch? Die haben doch gar keine Ahnung und so weiter, ne? Und diese Arroganz, in Anführungszeichen, wurde brutal bestraft damals, denn am Ende ist der Kurs immer die Wahrheit, ja? Ob man da jetzt irgendwann mittelfristig oder langfristig richtig liegt, das ist was ganz anderes, aber der aktuelle Kurs ist immer die Wahrheit und im Endeffekt das, was Angebot und Nachfrage hergibt, ne? Und was wie der Markt das aktuell sieht, ob das jetzt in meinen Augen oder, weil ich habe das nämlich gesehen, da haben sich wieder irgendwelche Hedgefondsmanager drüber aufgeregt, klar, die sind short, die regen sich wieder drüber auf, ne? Wie kann man so blöd sein, die Aktie 100% hoch zu jagen, aber die verstehen halt einfach nicht, dass sich so ein bisschen durch Reddit und Co. ja, die Gewichtsverhältnisse so ein bisschen halt auch verändert haben, ja, dass jetzt eben auch mal Privatanleger ein bisschen Power haben und wenn die wissen, dass da Hedgefonds short sind, ne, es gibt auch wieder keine Stücke zur Leihe von GameStop und von AMC oder auch von Beyond Meat, die ist auch im Plus, ja, also querbeet so diese ganzen Zockeraktien, dann trifft man eben einen wunden Punkt bei diesen Hedgefonds und sorgt dort, ich glaube gestern allein für 1 Milliarde Verlust, ja. Und wenn dann diese Leute von oben herab schreiben, ja, wie kann man so blöd sein, diese Aktien hochzujagen? Ich glaube, da ist halt auch einfach ein bisschen Frust mit dabei, weil man hier ordentliche Schläge kassiert einfach, ja. Dass das natürlich fundamental nicht untermauert ist, das ist klar, aber also an der Börse so im kurzfristigen Bereich, so als Trader oder so, ja, zu überleben, muss man sich halt auch eben immer den Gegebenheiten anpassen, sage ich mal. Früher hätte ich sowas auch nicht für möglich gehalten, aber jetzt muss man eben sich bewusst machen, dass wenn da irgendjemand auf Twitter wieder aktiv wird, dass halt Aktien um 100% steigen können, ja, und das ist halt einfach Fakt. Und wer das ignoriert und da sich irgendwie zu früh dagegen stellt, der kriegt auf den Deckel und wird vielleicht auch platt gemacht einfach, ja, und das ist ganz wichtig, dass ich da sage, ey, lass es am besten lieber weg oder das ist vielleicht sinnlos, der Zock, okay, aber trotzdem steigt die Aktie halt um 100%, ne? Ich bin mir sicher, dass die irgendwann wieder deutlich tiefer stehen, aber wann genau? Ja, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Wer jetzt vorhin zum Beispiel gekauft hat bei GameStop, die war schon bei, ich glaube, bei 70 oder so. Der ist jetzt auch wieder schon direkt hoch zweistellig im Minus, ja. Aber wer heute Morgen short gegangen ist, ist auch richtig fett im Minus. Also deswegen, ja, ich glaube, der Großteil hier wird es vielleicht eh nicht handeln. Bei ein paar juckt der Finger. Passt auf jeden Fall auf, ne, was ihr da macht. Ne? Aber lasst euch nicht hier. Sowohl die Shortseller sollten sich niemals zu sicher sein, aber lasst euch auch nicht einreden, dass jetzt AMC und GameStop bis 1000 steigen oder sowas. Ne? Das ist halt auch meistens dann Quatsch. Deswegen. Aber ja, man sollte niemals so denken, man wäre so schlau und man sollte niemals diese Arroganz von oben herab haben. Ne? Weder als Privatanleger, der denkt, er ist der Superheld und besser als Warren Buffett, weil man mal einen Volltreffer hatte, aber eben auch diese großen Hedgefonds, die dann einfach mal richtig krass auf den Deckel bekommen und dann ihren Frust so ein bisschen rauslassen. Ja, das hat man so immer das Gefühl.
Ja, ich werde etwas klarere Worte finden als du. Ich habe damals schon gewarnt. Ich kann euch nur sagen, haltet euch von diesen Shitshows fern. Es gab damals wirklich einige, die mir tolle Berechnungen vorgelegt haben, ja. Warum AMC, der Mother of All Squeezes und so, hat ja. Man dann immer gehört. Da gab es ganz tolle Berechnungen, wie viele Aktien leerverkauft, die es eigentlich gar nicht gibt. Und
sowas habe ich auch, genau, sowas ist wichtig. Sowas habe ich auch schon tausendmal gehört. Wenn ihr solches Zeug in Foren lest, ja, also das hört sich dann so an, hier Silber muss bis dahin steigen, weil da sind so und so viele Optionen oder AMC so und so viel Leerverkauf, die muss dahin steigen, muss gar nichts alles, ne? Also genau, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Deswegen habe ich ja gesagt, ne, glaubt, ihr dürft doch niemals so ein Krams dann halt auch glauben, ne? Also wie gesagt, ich bin ja da ein bisschen anders als du. Ich zock da ja auch manchmal mal so ein bisschen mit, aber immer mit der Gewissheit, ja, dass ich hier nicht irgendwie danach kaufe oder irgendwie so einen Quatsch mache halt oder dann hier das Ding mir im Depot lasse, ne? Weil hey, GameStop und AMC, das ist operativer Schrott. Einfach, ne, um es klar zu sagen. Also es ist Müll, die pleite gehen oder echt hart kämpfen, dass da irgendwie eine Verfünffachung keinen Sinn ergibt, ist klar.
Und ihr habt es damals gesehen, es ist damals nicht zu diesem Mother of All Squeezes gekommen. Natürlich, die Aktien, die können jetzt noch 100, 200% zulegen, aber da gab es ja manche, die haben von hunderttausenden Prozent innerhalb von wenigen Tagen gesprochen. Und ihr müsst euch nur immer die Kommentare unter den Videos anschauen, in Foren oder in Artikeln, was für Leute da posten und was für Leute da an Bord sind. Und die Kleinanleger sind dann auch die, die am Ende wieder die Zeche dafür bezahlen, vor allem diejenigen, die jetzt dann wieder meinen, da noch einsteigen zu müssen. Denkt auch nur immer dran, nur wenn dieser Roaring Kitty jetzt da wieder da ist oder Deep Fucking Value, der hat ja mehrere Namen, ja. Ich kann auch nur noch was anderes dazu sagen, ein Magier macht in der Regel niemals zweimal den gleichen Trick, ja. Also, dass jetzt genau wieder um die gleichen Aktien dann geht, das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, gerade wenn sie jetzt so hochgejagt worden sind. Da gibt's so viele Aktien, die die Möglichkeit sind, also ihr habt bessere Chancen, wenn ihr beim Roulette einfach mal, was weiß ich, 500 Euro auf eine Zahl setzt, mit ein bisschen Glück habt ihr dann die richtige Zahl erwischt, ja, das spielt eine Viererkombination, da habt ihr eine deutlich größere Chance, als da richtig zu liegen. Guckt nicht auf irgendwelche Chartbilder oder ähnliches, wenn die jetzt irgendeiner mit einer Chartanalyse zeigen will, wie hoch GameStop geht oder AMC oder wie tief es noch fallen kann jetzt wieder. Hört nicht drauf. Ihr habt damals es miterlebt, wie viele Kleinanleger da ihr letztes Geld reingesteckt haben in AMC, und je mehr solche Leute in den Aktien drin sind, desto größer sollten die Alarmglocken schrillen. Ja, jetzt haben sie bei GameStop wieder gebracht, jetzt wollen sie irgendwas mit dem Filmgeschäft oder so machen. Irgendwann wird dann sogar noch damit argumentiert, dass die Unternehmen gar nicht so schlecht sind oder dass die Zahlen gut werden. Ich kann
auch mit nur, KI wahrscheinlich dann oder so.
Oh, ja, ich kann euch nur grad, dieses Mal
die kramt gerade irgendwelche Daten. Uiuiui, Markt kriegt gerade ein, den müssen wir auch noch mit direkt live mitnehmen. Muss gleich mal schauen, was hier kam. Ganz wichtig nochmal, genau, ihr müsst immer, das Geschäft bei diesen GameStop und Co. ist ja immer so, man muss immer einen finden, der immer nochmal einen höheren Preis zahlt. Man kann es jetzt böse sagen, immer nochmal einen dümmeren finden und so, das kann natürlich eine Weile gut gehen, aber irgendwann geht es eben nicht mehr gut, ne? Denn eher, wie gesagt, es ist halt ein Hype, es ist Momentum. Und das hält nicht ewig einfach.
Ja, und eine tolle Story ist auch dahinter. Die bösen Hedgefonds, die eben alles leer verkaufen, das sind dann die Bösen sozusagen. Gegen die kämpft man dann an. Aber was meint ihr, wie viele Kleinanleger damals eben nicht auf der Gewinnerseite, sondern auf der großen Verliererseite waren? Ja. Deswegen kann ich es nur jedem ans Herz legen. Überlegt euch da genau, was ihr macht, beziehungsweise haltet euch von sowas am besten einfach fern. Egal wie erfahren ihr damit seid, das kann niemand voraussehen, wohin das geht. So.
Also gerade kamen noch die Erzeugerpreise, die sind recht deutlich heißer ausgefallen als erwartet. Der DAX hat gerade einen riesen Schub nach unten gemacht, aber ist jetzt wieder vom Tief ein bisschen hoch. Erzeugerpreise im April plus 0,5% gegenüber dem Vormonat. Prognose nur plus 0,3. Ho, ho, ho. Also, das ist natürlich nicht schön. Morgen kamen dann noch die Verbraucherpreise. Und wenn die jetzt auch heißer als erwartet ausfallen, dann könnte wieder ein bisschen Luft aus dem Markt abgelassen werden. Weil eben die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen vielleicht im September wieder sinkt. Ne? Also das kam jetzt gerade eben noch.
Und ja, also dann würde ich sagen, fangen wir doch am besten mit dem DAX-Titel an, den wir heute mit rannehmen wollten, von dem wir die Zahlen haben, nämlich Rheinmetall, war ja, glaube ich, auch die stärkste Aktie 2023, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
Ja, und vor allem 2024 ist ja total. Ich gucke gerade mal, was Year-to-Date ist bei Rheinmetall. 72% Year-to-Date Performance.
Also. Ja, okay. Jetzt gucken wir uns mal an, konnten die Zahlen ihr Wort halten? Ich kann schon mal spoilern, nicht so ganz. Also der Markt war nicht so ganz zufrieden damit. Der Umsatz ist um 16% gewachsen, 1,58 Milliarden Euro standen hier zu Buche. Das operative Ergebnis ist um 60% nach oben gegangen auf 134 Millionen Euro. Und man hatte eine operative Marge, die lag so bei 8,5%. Das ist allerdings alles ungefähr so, wie man sich's vorgestellt hat, beziehungsweise man hat die Markterwartungen sogar leicht verfehlt. Also die Prognose für dieses Jahr wurde gehalten. Und da muss man sich natürlich nochmal die Frage stellen, wenn eine Aktie schon year-to-date so stark gestiegen ist, wie es der Michael gerade gesagt hat, reicht es dann, dass man die Prognose nur so bestätigt und eher sogar die Erwartungen ein bisschen verfehlt? Da muss ich dann eben ganz klar sagen, mir würde es wahrscheinlich eher nicht reichen. Aber an sich, das sind natürlich gute Zahlen gewesen, gar keine Frage. Aber da jetzt irgendwie was rein zu interpretieren, der Markt hätte damit jetzt noch nicht gerechnet oder das wäre noch nicht in diesem Kurs mit drinnen, würde ich auf jeden Fall für eine steile These halten. Der Auftragsbestand, der hat sich wirklich sehr gut entwickelt, also von 15,7 auf 24,1 Milliarden und ihr Backlog ist insgesamt von 28,2 auf 40,2 Milliarden gewachsen. Also unter dem Strich ein Unternehmen, dem es wirklich gut geht, das sehr viele Aufträge hat, also auch in Zukunft in den nächsten Jahren mit Sicherheit operativ gesehen sich sehr stark entwickeln wird. Aber wie gesagt, für mich ist da halt schon mittlerweile sehr viel bekannt, beziehungsweise sehr viel eingepreist. Denn ja, ein DAX-Wert, der einfach mal in nicht mal einem halben Jahr nochmal so einen Kursanstieg hinlegt, nachdem er schon 2023 mit zu den erfolgreichsten Aktien gezählt hat. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ansonsten Zahlen, die in Ordnung waren, würde ich sagen.
Ja, also vor allen Dingen beim Nettoergebnis hat man die Erwartungen recht deutlich verfehlt. 48 Millionen, da waren die Prognose bei 74,6. Das war noch so ein bisschen schwach. Umsatz war auch unter den Erwartungen, wie du gesagt hast. Ja, der Auftragsbestand ist sehr hoch. Da gab es ja auch extrem viele Aufträge zuletzt. Und die Prognose wird bestätigt, aber auch das ist ja nichts wirklich Neues, ja. Und ich habe ja gesagt, also selbst mit dem Wachstum ist die Aktie jetzt nicht mehr wirklich günstig, muss man sagen, ja. Und die große Gefahr ist halt einfach, wenn jetzt doch hoffentlich irgendwann mal der Krieg endet oder es irgendwie einen Waffenstillstand gibt oder so, dann werden die Rüstungsaktien erstmal zurückkommen. Auch wenn natürlich die Aufträge da sind und so weiter, aber ich wette, dass dann wieder irgendwann auch Verzögerungen kommen und dann gibt's wieder Haushaltsfragen, pipapo, ne? Und dann muss man mal schauen. Die ganzen Mühlen mahlen ja sehr, sehr langsam, was so Verteidigungsausgaben angeht. Ja. Und dementsprechend aktuell, die Aktie hat auch nochmal nach unten so ein bisschen gedippt. Sie ist so in der Range zwischen 500 und ich glaube 550. Ich muss gerade nochmal schauen. Bisher hält die 500-Euro-Marke, aber wenn die mal jetzt brechen sollte, da ist sie mehrmals angeditscht, dann kann ich mir sogar eine größere Korrektur nochmal vorstellen. Aber ja, und um die Prognose zu erreichen, muss man es in den nächsten Quartalen schon deutlich zulegen. Ja, wahrscheinlich macht man das auch, weil es ja dann immer hier diese Auslieferungen wahrscheinlich dann immer ja größere Projekte sind, ne, und die kommen dann in den nächsten Quartalen. Das geht alles nicht so schnell, aber wie gesagt, ne, die läuft jetzt schon ein bisschen eine Zeit lang seitwärts. Ob jetzt nochmal die Kraft reicht für nochmal eine höhere Bewegung, so Richtung 600, da gab es ja, glaube ich, die ersten Kursziele, die in die Richtung gehen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Also Glückwunsch, wer hier noch dabei ist, aber wenn ihr euch mal hier den Chart anschaut, so im Bereich 500 Euro, also wenn die nachhaltig fällt, da müsste man dann mal überlegen, ob man mal Gewinne mitnimmt. Ne? Denn ich bin mir sicher, dass da viele auf sehr hohen Gewinn sitzen. Ne? Deswegen, also. Aber ja, an sich natürlich, die Story war halt echt krass, ja, damals. Aber dass das so hoch geht, hätte ich damals auch nicht gedacht, muss ich sagen.
Ja, dann haben wir noch eine zweite Aktie aus DAX mit dabei. Das hatte ich schon ganz vergessen. Gut, Bayer, mal gucken, wie lange sie noch im DAX mit drin sind. Ja, sie haben diesmal kein robustes Jahr gehabt, sondern oder kein robustes Quartal, sondern ein Quartal nach Erwartung, haben sie geschrieben. Ich glaube, das sagt schon so ziemlich alles, ja. Oh. Die Umsatzerlöse, die sind um 4,3% zurückgegangen, von 14,4 auf 13,8 Milliarden. EBITDA ist um 1,3% zurückgegangen, 4,4 Milliarden. Im Vorjahr waren es ungefähr 4,5. Das EBIT an sich, also operative Ergebnis, konnte um 4% zulegen, aber Free Cashflow mit 2,6 Milliarden hochdefizitär. Im vergangenen Jahr hatten sie Negativen von 4,1 Milliarden. Ob jetzt das ein Grund zum Feiern ist, sei mal dahingestellt. Ja, sie haben ihre Beschäftigten reduziert, also ungefähr 3.000 Arbeitsplätze sind gestrichen worden. Und was hat für das schlechte Ergebnis gesorgt? Tatsächlich vor allem die Crop Science Sparte, die ja für viele so der Strohhalm eigentlich ist, an den sie sich klammern, denn die Crop Science Sparte ist um 5,3% zurückgegangen, von 8,35 Milliarden auf 7,91 Milliarden und auch das operative Ergebnis 11% rückläufig gewesen. Also das hat wirklich sehr, sehr düster ausgesehen. Mhm. Consumer Health hat noch schlimmer ausgesehen, aber die Sparte ist relativ klein mit nur 1,4 Milliarden Umsatz, aber die hatten sogar 9% Umsatzrückgang und EBIT ist um 19% eingebrochen. Der einzige Lichtblick ist die Pharmaceuticals Sparte gewesen. Sie hatten wohl auch einige Währungsprobleme, die dann eben für diese schlechten Ergebnisse gesorgt haben. Ja, sie haben nämlich immer unter der Veränderung noch das Währungsbereinigte mit dazu geschrieben. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man sieht, dass es eigentlich auch mit an der Währung gelegen hat. Ja, also unter dem Strich muss man wieder sagen, also wieder gar keine guten Zahlen von Bayer, die sie hier präsentiert haben. Und für mich weiterhin einfach eine Aktie, die ja,
auch das ist ein Beispiel. Ne? Man braucht, glaube ich, viel Geduld für einen Turnaround. Die Aktie hat aber jetzt sogar positiv reagiert. Umsatz war, wie gesagt, ein bisschen unter den Erwartungen. Das EBITDA war sogar ein bisschen besser als erwartet. Man hat den Ausblick gesenkt, wie du gesagt hast, wegen dieser Währungseffekte. Dort gibt es sehr viel Gegenwind. Exklusive dieser Währungseffekte hat man aber die Prognose bestätigt. Also da wird auch ein bisschen Kosmetik betrieben. Ich guck mal gerade, was gerade da kamen auch gerade ein paar Sachen aus dem Call. Genau, der Währungsgegenwind ist stärker als gedacht, wurde noch gesagt. Und zu dem Xarelto-Ausblick können Sie nach dem Q2 mehr sagen. Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiges Medikament von denen. Oder ist doch dieser Blutverdünner, ist es soweit ich weiß.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist auch ein Blutverdünner. Aber es ist eins ihrer wichtigsten Medikamente. Genau. Also weil es einer der größten Umsatzbringer ist, ja. Also wie gesagt, Bayer aktuell, es gibt halt wenig Anzeichen dafür, dass hier jetzt mal schnell so ein Turnaround kommen sollte, weil gerade Crop Science Sparte, die ist ja unheimlich wichtig für das Unternehmen, das mit Abstand die größte Sparte ist, hat wirklich nicht gut ausgesehen, ja. Dann würde ich sagen, springen wir mal nach China rüber.
Ich will ganz kurz noch zwei Sätze zu dem größten Gewinner hier am deutschen Markt heute sagen. Es gibt wirklich einige größere Gewinner. Aber Delivery Hero hatte heute ganz früh morgens noch eine spannende Meldung gebracht. Das war auch so frustrierend. Ich saß heute Morgen da hier mit Trade Republic. Ich wollte kaufen um 7.30 Uhr, weil die Taxen waren noch ganz okay. Und dann gab es ein paar Umsätze, aber ich wurde nicht ausgeführt, obwohl ich so eine Market Order hatte. Dann hat er immer hochgetaxt. Irgendwann habe ich das Ding dann gestrichen bei 27 Euro. Auf jeden Fall steht die Aktie gerade bei 31,49 Euro, weil man sein Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber verkauft hat. Ja? Und Uber beteiligt sich mit knapp 3% an Delivery Hero. Das ist eigentlich echt spannend. Man nutzt jetzt diesen Foodpanda-Verkauf für den Rückkauf von Wandelanleihen. Die musste man ja ausgeben. Das hat für Verbesserung gesorgt. Man muss wissen, dass bei Delivery Hero auch viele Shortseller am Start sind. Und das ist jetzt ein schöner Geldregen. 950 Millionen bekommt man für das Taiwan-Geschäft von Foodpanda plus 8,42 Millionen neue Aktienwerten ausgegeben zu 33 Euro, also deutlich höher als der Kurs. Und Uber wird dann quasi Anteilseigner. Also das war heute noch so eine echt spannende Nachricht. Und die Aktie hat sie auch ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Befreiungsschlag, aber ja, ist natürlich schwierig, ne, weil jetzt hier plus 25% noch hinterher zu springen, da tue ich mich dann auch schwer. Deswegen, die Party ist da leider jetzt ohne mich vonstatten gegangen. Und da war es mal wieder so entgangene Gewinne heute Morgen, habe ich mich echt tierisch drüber aufgeregt, dass ich da keine Ausführung bekommen habe. So frustrierend einfach. Und ich habe gesehen, es gab Ausführungen die ganze Zeit. Ich habe sogar kleine Orders reingesetzt, aber Pech gehabt, ne, aber wer da dabei ist, auf jeden Fall Glückwunsch, ja. Aber jetzt gehen wir nach China. Wir waren ja zumindest gerade in Asien mit der Foodpanda-Geschichte. Also
passt. Ja, aber eine Frage habe ich noch, wenn die Aktie auf fast 32 steigt, warum hast du dann denn nicht bei 27 doch noch gekauft?
Ja. Das seht ihr ja. Die Frage muss ich mir gefallen lassen. Stimmt, ja. Also blöd.
Blöd. Ja, ist doch ganz klar, willst du kein Geld verdienen oder machst du alles unter 30% ist nicht deines Würden, oder?
Genau.
Okay.
Lohnt sich dann nicht mehr, oder? So ein Mausklick ist dann ein bisschen anstrengend einfach,
habe ich
dann
gelassen. Ja, stimmt. Okay, alles klar, dann, wenn das alles ist, was du dazu zu sagen hast, ja, also, da sind wir wieder beim Thema vorher, also, wie gesagt, zum Thema Aktien braucht ihr hier eigentlich gar nicht zuhören, ja. Es gab einmal sehr gute Zahlen und einmal sehr schlechte Zahlen aus China. Ja, jetzt fangen wir mal nicht immer nur mit dem Schlechten an, fangen wir mal mit dem Positiven an. Nämlich die Zahlen von Tencent, die sind wirklich sehr ordentlich gewesen und da gab es auch relativ klare Gründe, woran das gelegen hat. Also die Umsätze, die sind von 150 Milliarden, also ich glaube, das müssten Milliarden Renminbi dann sein, auf 100, fast 60 Milliarden Renminbi hochgegangen, also schon mal Wachstum wieder. Aber vor allem, was diesmal sehr stark war, ist dann, was so unter dem Strich dann übrig geblieben ist. Aber jetzt erstmal der Reihe nach, denn ihre Sparte mit den Gamings, die ist weiter wieder geschrumpft, zwar nur ganz minimal von 79,3 auf 78,6. Sehr viel Wachstum hatten sie diesmal beim Online-Advertising, von fast 21 Milliarden auf 26,5 Milliarden, deutlich zweistellig. Und ihr Fintech und Business Services, die sind auch hoch einstellig gewachsen von 48,7 auf 52,3 Milliarden. Und die etwas Erfahreneren unter euch, die wissen natürlich Online-Advertising, Fintech, Damit lässt sie in der Regel schon viel Geld verdienen, ist also auch margenstark. Deswegen ist ihre Grossmargin von 45 auf 53% hochgegangen und ihr Operating Margin ebenfalls von 25 auf 33%. Also haben unter dem Strich sehr viel mehr Geld verdient, also teilweise im Kopf überschlagen über 30% hier Wachstum gehabt, was EBIT dann angegangen ist. Und damit auch Profit for the Period ist von 26,4 Milliarden Renminbi auf 42,65 Milliarden hochgegangen. Die Nettomarge damit um fast 8% gewachsen. Also da muss man wirklich sagen, da gibt's wirklich nichts zu meckern. Die Gaming-Sparte, man weiß es, dass es gerade ein bisschen schwierig ist mit China. Also Tencent bleibt für mich eine der immer noch interessantesten Unternehmen, die sie so in China haben, auch wenn China für mich nicht investierbar ist, weil man weiß nicht, Fintech-Bereich und so ist ja der Regierung schon lange ein Dorn im Auge, weil die da so eine starke Marktposition haben, auch mit dem Advertising, wenn es auf einmal morgen heißt, hey, ihr dürft eure Plattform nicht mehr für Werbung benutzen, dann kann das mal ganz schnell gehen. Deswegen, aber unter dem Strich muss man wirklich sagen, wenn man jetzt mal nur die nackten Zahlen betrachtet, sehr, sehr gutes Quartal von Tencent, würde ich sagen. Und ich meine auch, dass die Aktie positiv reagiert hat, wenn ich es vorher dem Artikel richtig entnommen habe.
Ja, die ist im Plus, genau. 2,5% ist im Plus und sie ist ja auch schon jetzt gut. Der Hang Seng ist ja auch stark gestiegen. Sie ist insgesamt auch zuletzt echt sehr gut gelaufen, muss man sagen. Vom Tief hat sie sich jetzt fast verdoppelt, aber auch seit Jahresanfang ist sie sehr gut gelaufen. Liegt ja auch unter anderem am Aktienrückkaufprogramm. Da hat man, ich muss gerade noch mal schauen, ja, 51 Millionen Aktien an der Hong Kong Stock Exchange zurückgekauft für 14,8 Milliarden Hongkong-Dollar. Und man will dieses Jahr noch für 100 Milliarden Hongkong-Dollar Aktien zurückkaufen. Also da gibt man richtig Gas und das sorgt natürlich auch so ein bisschen für Rückenwind. Ja, und wir sind ja immer skeptisch, ne? Aber ich habe, glaube ich, auch mehrmals gesagt, dass sich so die Lage so ein bisschen auffällt, aber das, wie gesagt, so langfristig investieren ist für mich weiterhin, du kaufst du halt die Katze im Sack einfach, ne? Du weißt nicht, was morgen ist. Das kann natürlich auch alles sich gut entwickeln, aber es kann halt auch von heute auf morgen wieder anders laufen. Das haben wir auch schon oft genug erlebt. Oder dass denen da wieder Steine in den Weg gelegt werden, den großen Konzernen und so. Das ist halt so das große Problem.
Ja, die Frage ist immer, wie lange es sich aufhält oder wie schnell dann wieder die dunklen Wolken einherziehen. Das kann in China innerhalb von ein paar Stunden geschehen. Dann, wenn zum Beispiel mal Ma Huateng dann irgendwo festgenommen wird oder so. Also China bleibt ein schwieriges Pflaster. Aber es gibt auch Unternehmen, die nicht nur in diesem schwierigen oder in dieser schwierigen Region sind, sondern auch noch schlechte Zahlen oben rauf liefern. Also die Alibaba-Zahlen, die sind wirklich wieder, also meiner Meinung nach, jenseits von Gut und Böse gewesen. Also muss man es einfach sagen, ja. Also der Umsatz ist wohl der einzige Lichtblick gewesen mit 7% Wachstum. Man darf aber auch nicht vergessen, auf welchem Niveau das Ganze beruht. Also die waren ja schon letztes Jahr ordentlich unter Druck hier. Ganz übel hat es dann aber unterm Strich ausgesehen. Also Net Income minus 96%, da brauchen wir nicht drüber reden. Das hatte auch Gründe. Also so, da waren auch so Belastungen mit dabei von ihren Investitionsgeschäften, wo sie dann eben sehr viel Verlust gemacht haben. Aber man muss eben auch sagen, dass sie eben halt auch operativ gesehen das nicht gut gelaufen ist. Ja, also das Income from Operations ist um 3% rückläufig gewesen, trotz Wachstum. Die Operating Margin lag bei 7%. Adjusted EBITDA ist um 4% zurückgegangen. Also ich kann den Zahlen halt tatsächlich nichts wirklich Positives abgewinnen. Also so ehrlich muss ich da auf jeden Fall sein dann. Ja, also die Earnings per Share, die sind um 86% eingebrochen zum Vorjahr. Natürlich bei Investitionsgeschäften, das kann dann auch mal wieder ganz schnell in die andere Richtung dann drehen, ja. Aber auch das Kerngeschäft an sich, also da war jetzt nichts irgendwie mit dabei, wo ich jetzt sage, boah, das hat mich jetzt so wirklich vom Hocker gehauen. Cloud Intelligence ist um 3% gewachsen. Also wenn ich mir überlege, was so...
Haben sie sich irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen, gell, bei diesen ganzen...
Ja gut, weil sie halt auch einfach halt nicht die Hardware dazu haben, also halt die Chips, das wurde ja gesagt, dass sie halt einfach nicht so die Hardware bieten können, also die Alibaba Cloud, die wächst ja schon seit wirklich jetzt, also kann man schon fast sagen, seit Jahren quasi überhaupt nicht mehr, wenn ich da überlege, dass jetzt so eine Azure wieder knapp 30% gewachsen ist, auch Google Cloud AWS, ja, die da immer wieder neue Rekorde gebrochen haben. es ist weiter ein sehr schwieriges Fahrwasser für Alibaba und aktuell sehe ich da jetzt auch wenig Positives oder was mich positiv stimmt. Und ich glaube auch, der Kurs hat es auch so aufgenommen, wie es ich jetzt gesagt
Alibaba
habe.
Alibaba ist deutlich schlechter gelaufen als Tencent. Ja. Da hat der Markt das auch wieder gewusst. Der hat sich zwar zuletzt auch ein bisschen erholt, aber weit, weit schlechter als Tencent. Und man sieht es jetzt auch operativ. Ja, vielleicht Lichtblick. $1 pro, also $1 Dividende pro ADS, ne? Und 66 Cent Sonderdividende. Es läuft ja auch, glaube ich, ein großes Aktienrückkaufprogramm. Aber all das, ja, hilft halt nicht wirklich. Ja, der Umsatz war ein bisschen besser als erwartet, wie du gesagt hast, aber das Ergebnis ist wirklich enttäuschend, muss man einfach sagen.
Ja, also. Und Dividende zahlen sie ja mittlerweile auch, haben sie gesagt, aber ja, das sind halt alles nur so kurzfristige Geschichten, weil operativ gesehen läuft es halt wirklich lange, halt echt schon wirklich nicht mehr so mega gut. Ja. Dann bleiben wir noch im asiatischen Raum, aber bewegen uns raus aus China und gehen eher in den Südosten von Asien, nämlich SEA oder Sea Limited, je nachdem, was euch lieber ist an der Aussprache. Sie haben eigentlich ganz gute Zahlen präsentiert mit einem Haken oder einem Hahn, das so würde ich es mal nennen, ja. Also die Umsätze, die sind um fast 23% gewachsen, also mal wieder ein richtig starkes Wachstumsquartal gehabt und daran hatte vor allem eben ihr starker E-Commerce-Bereich Schuld oder ja, also halt im positiven Sinne, denn fast 31% Wachstum hatten sie hier im Digital-Entertainment-Bereich, da kommen sie noch nicht so recht aus dem Quark, ja, also minus 15%. Und wir hatten hier also wirklich sehr viel Wachstum. Aber man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass sie in dem E-Commerce-Bereich so stark am Wachsen sind, sind auch ihre Kosten überproportional gestiegen. Und das ist für mich so ein bisschen so das Haar in der Suppe, denn die Cost of Goods Sold, die sind um 34% nach oben gegangen. Ja, und das ist natürlich dann 34% Kostenwachstum bei 23% Umsatzwachstum. Also jeder, der da in Mathe ein bisschen aufgepasst hat, also Michael nicht, aber ihr da draußen mit Sicherheit, die merken, ja, Kosten doch wirklich deutlich stärker gewachsen, ja. Das ist so für mich so das einzige Haar in der Suppe. Sie haben wieder ordentlich, also Sales and Marketing 92% verdoppelt fast, ja. Also das ist natürlich brutal. Ja, das ist so ein bisschen so ihre Schwierigkeit, die sie mitbringen, ja. Das ist jetzt halt wirklich was man so ein bisschen beobachten sollte. Positiv, wie gesagt, dass sie auf jeden Fall stark gewachsen sind. Unter dem Strich hatten sie jetzt einen Verlust wieder im das Vorjahresquartal war halt auch das, wo sie ja mal dieses eine effektive Quartal dann hatten, wo sie wirklich dann ihren Gewinn gemacht haben. Ich meine aber auch, dass die Aussichten halt auch von der Warte her positiv waren, dass sie ausgerufen haben, dass sie dieses ja, meine ich, profitabel sein wollen, oder? Ich glaube, dazu kannst du noch was sagen. Ja. Und deswegen, nur um das dann abzurunden, würde ich sagen, also so die Zahlen, die sie jetzt geliefert haben und dann eben auch so ein bisschen einen Break-Even zumindest mal in Aussicht für dieses Jahr gestellt haben, würde ich die Zahlen als auf jeden Fall positiv einordnen. Jetzt nicht spektakulär, vor allem, weil die Kosten so stark gestiegen sind. Aber erzähl uns doch mal was zu diesem Break-Even, was sie da erzählt haben.
Ja, genau. Du hast ja gesagt, also beim Umsatz hat man ja positiv überrascht, beim Ergebnis negativ. Eigentlich wurden 3 Cent Gewinn erwartet, aber es waren jetzt 4 Cent Verlust. Ja. Es ist halt irgendwie das Management. Ne? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man einerseits ja diese großen Chancen sieht in Indonesien und Co. Und dort ist halt ein brutaler Kampf um Marktanteile. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass jetzt auch TikTok mit dem E-Commerce kommt und so weiter, weil die hatten ja zuletzt dann auch, glaube ich, die Preise erhöht. Aber da kämpft man eben brutal um Kunden und um Marktanteile und dann um zukünftigen Umsatz und Gewinne, ja, und man ist ja sehr lange extrem stark gewachsen, ich glaube teilweise sogar über 100%, dann hat sich die Stimmung komplett gedreht und man hat das Marketing komplett zurückgefahren, man hat die Kosten zurückgefahren und hat dann einmal dieses Ergebnis rausgehauen, wo man gezeigt hat, hey, wir können auch Gewinne machen und dann hat man ja wieder umgeschwenkt und gesagt, nee, wir machen jetzt doch wieder Marketing und so weiter, wollen doch wieder wachsen und das hat man jetzt dieses Quartal gesehen. Aber ja, dem Markt hat's gefallen. Man hatte, glaube ich, zuvor ja gesagt, man will dieses Jahr profitabel sein. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, planen sie dann so ein bisschen in den nächsten Quartalen, ich sag mal, die Kosten im Blick zu haben und anzupassen und dort dann am Ende profitabel zu sein. Also sie haben zumindest gesagt, wir haben einen klaren Fahrplan für profitables Wachstum Unsere Ergebnisse im ersten Quartal haben uns einen starken Start ins Jahr 2024 beschert und wir sind auf dem besten Weg, unsere Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen. Also hört sich ja gar nicht so schlecht an und die Aktie ist auf 5-6% plus, zumindest vorbörslich. Und ich denke, der Markt fand das ganz okay. Man ist jetzt noch einmal wieder ordentlich gewachsen und hat trotzdem so ein bisschen die Profitabilität im Blick. Und das war jetzt unterm Strich, glaube ich, ganz gut. Ne? Was mir noch aufgefallen ist, man hatte ja im E-Commerce den Umsatz deutlich erhöht und auch bei den Orders ist man massiv gewachsen beim GMV. Aber der Umsatz ist dann doch sehr unterdurchschnittlich nur mitgewachsen. Also scheinbar wirklich extrem viel Promotion gemacht oder diese Take Rate deutlich abgesenkt, dass man da den Händlern viel mehr Gewinn gelassen hat, um da ordentlich Traffic auf die Plattform zu bringen. Vielleicht justiert man da jetzt auch wieder bald ein bisschen nach. Aber das ist schon erstaunlich gewesen. Und auch bei den im Gaming-Bereich, hast du das gesehen? Die Buchungen sind ja deutlich gestiegen. Und die aktiven Nutzer sind auch gestiegen. Trotzdem ist der Umsatz um 15% zurückgegangen. Aber ich meine, da hatten sie auch mal gesagt, dass sie da jetzt so ein bisschen gucken, dass da nicht einzelne Leute diese irre hohen Kosten haben, weil das ja auch von den Regierungen, und ich glaube in Indien und Co., war das nicht so gern gesehen. Ne? Da haben sich manche, glaube ich, im Haus und Hof gezockt mit ihren ganzen Spielen dort. Deswegen sind dort dann im Durchschnitt die Umsätze zurückgegangen pro Nutzer. Ne? Und deswegen ist auch der Gesamtumsatz zurückgegangen. Auch wenn quasi die aktiven Nutzer doch deutlich gestiegen sind. Aber vielleicht auch das in Zukunft ein ganz gutes Zeichen, dass da bald wieder Wachstum da ist. Genau. Aber ich insgesamt hat die Aktie sich auch ganz gut entwickelt, muss man sagen. Zuletzt ist zwar weit von den Hochs entfernt, aber man ist zumindest auf dem Weg. Ne? Das ja. Ich habe ja so in meinem Langfrist-Tech-Depot, so im Zock-Depot, sieht nicht so schön aus die Position, aber ich habe ein bisschen Hoffnung noch. Ne? Es ist auch keine Depotleiche.
Ich glaube aber, dass das Nutzerwachstum könnte jetzt auch daher kommen. Also zum Jahreswechsel 22/23, da haben sie ja die Lizenz für League of Legends verloren. Ich meine, dass das genau da war. Und da gab es natürlich dann einen riesen Drop dann nach unten. Deswegen macht es Sinn, dass jetzt dann die Nutzerzahlen wieder gewachsen sind. Also daher könnte das so ein bisschen rühren. Und was ich noch zum Marketing sagen muss, das habe ich jetzt mal gerade während deines Monologes nochmal ein bisschen angeschaut. Q over Q ist das Sales and Marketing, aber stark zurückgegangen und zwar prozentual gesehen deutlich stärker als vom Weihnachtsquartal 22 auf das Q1 23. Ja, okay. Ich hoffe, ihr könnt mir da meiner Logik folgen. Also es ist natürlich klar, dass es jetzt Q over Q, wir waren jetzt im Q1 24, dass das zum Weihnachtsquartal natürlich niedriger ist, ist klar, ja, weil da haut E-Commerce natürlich so seinen Großteil des Werbebudgets raus. Aber der Drop im Gegensatz zum Vorjahr ist signifikant höher gewesen. Deswegen, weil man muss jetzt ja auch so sehen, weil eben dieses Vorjahresquartal, auf die jetzt diese 96% beruhen, ist ja da dieses Quartal gewesen, wo sie effizient sein wollten. Deswegen, das nur nochmal, um das klarzustellen, dass sie jetzt da also nicht wieder völlig am Rad drehen mit den Sales- und Marketingkosten. Also die sind doch wirklich signifikant jetzt Q over Q runtergegangen. Deswegen haben dann auch die Zahlen, also sind jetzt wahrscheinlich nicht ganz so negativ aufgenommen worden, wie sie in der Vergangenheit schon mal wie es da schon mal der Fall dann war, ja. Genau, dann haben wir Asien abgearbeitet und dann springen wir nochmal nach Amerika rüber. Da gab es Zahlen von Home Depot und ja, also hatten schon bessere Quartale, sagen wir es mal so, ja. Also Sie haben selber auch tatsächlich so ein bisschen gesagt, dass sie nicht ganz mit so einem schwachen Quartal gerechnet hätten, aber die Prognose haben sie bestätigt für das Jahr. Also trotz Umsatzrückgang von 2,3%, den sie hatten, was man sagen muss, die Cost of Sales, die sind aber um 2,9% nach unten gegangen. Also damit ist das Gross Profit nur um 1% rückläufig gewesen. Also das ist schon mal ein kleiner positiver Punkt auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, ja, wenn ein Unternehmen schrumpft, ist jetzt natürlich nie so positiv, aber auch das kann man natürlich noch zu ganz anderen Konditionen dann in der Regel machen. Allerdings muss man auch dann wieder sagen, wenn man sich die Operating Expenses dann anschaut, die sind tatsächlich schwächer ausgefallen. Also die sind um 5% gewachsen, obwohl eben die Net Sales um 2,3% rückläufig waren. Also da sieht man dann, warum es unter dem Strich dann eben noch schlechter ausgesehen hat. Also das EBIT ist um 8,5% zurückgegangen und die Net Earnings insgesamt um 7%. Deswegen kann man so festhalten, es gab auf jeden Fall schon bessere Quartale für Home Depot. Sie haben aber, wie gesagt, so an ihren Aussichten per se eigentlich festgehalten für das Jahr. Also es gab keine Prognosensenkung, zumindest wenn ich es richtig gelesen habe. Und daher, ja, robustes Quartal halt.
Genau, also der CEO hat noch gesagt, dass das wohl das Frühlingsgeschäft dieses Jahr später angefangen hat. Und dass insgesamt, was man ja schon oft gelesen hat jetzt zuletzt, ja, so eine gewisse Softness in der Nachfrage da ist. Also die Verbraucher halten sich einfach zurück. Ja, nicht nur beim Kaffeetrinken bei Starbucks, sondern jetzt auch, was vielleicht die Renovierung in der eigenen vier Wände angeht. Ja, also auch ein weiteres Zeichen vielleicht, dass die US-Wirtschaft so ein bisschen abkühlt. Ja, und 3,63 Dollar, die Schätzungen lagen bei 3,59 Dollar bis 3,82 Dollar. Also hat man jetzt auch nicht so gut abgeschnitten. Und der Umsatz ist ein bisschen stärker zurückgegangen als erwartet. Aber ich muss mal gerade schauen, was die Aktie überhaupt macht. Eine Sekunde. Wahrscheinlich ist die, ich kann mir vorstellen, sie ist leicht im Minus.
Ich meine
0,7% im Minus. Also allzu viel tut sich da nicht. Ne? Hat sich vom Tief eigentlich auch ganz gut erholt, aber sie war auch schon mal jetzt bei 400 Dollar. Jetzt bei 338 Dollar rum, also
Das Wichtige ist da immer halt, dass die Ausblicke bestätigt werden, dann kannst du im Prinzip, dann kannst du auch ein Quartal mit 50% Umsatz- und Gewinnrückgang haben, wenn du sagst, dein Ausblick bleibt so.
Wenn der das erreicht wird, ja, so. Sie sagen ja, die Umsätze 2024 sollen so um 1% sinken und man möchte 12 neue Stores eröffnen, die Bruttomargen sollen so bei 33,9% liegen, also das so. Ja, also unterm Strich eher so Zahlen, tatsächlich nicht viel in der Aktie einfach.
Ne? Ja, genau. Damit haben wir die Zahlen abgearbeitet. Die nächste Folge wird aber wahrscheinlich so ein bisschen diese Woche wird so ein bisschen die Woche der Wahrheit für den DAX wahrscheinlich werden. Denn Mittwoch und Donnerstag, also außer SAP ist da eigentlich alles an Schwergewichten mit dabei. Also die Allianz, Telekom, Siemens, dann auch noch Merck, E.ON, RWE, auch noch weitere deutsche Unternehmen, die auch eine gewichtige Rolle spielen, so wie Talanx beispielsweise, Commerzbank, alle öffnen ihr Zahlenwerk. Also das könnte tatsächlich ordentlich Bewegung in den DAX reinbringen. Also gerade natürlich, wenn mal so eine Telekom, eine Siemens und vielleicht eine Allianz oder mal nur zwei davon enttäuschen, da könnte es auf jeden Fall mal rappeln. Aber genauso gut kann es natürlich dann auch Richtung neues Allzeithoch gehen, wenn alle da positiv überraschen. Ich meine, zuletzt, also die Allianz-Zahlen, die sind ja sehr stark gewesen. Telekom waren in Ordnung, glaube ich. Siemens, ja, ist immer wieder mal so ein bisschen so eine Wundertüte, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr gespannt. Also die Zahlen werden wir natürlich nächstes Mal alle mitnehmen. Außerdem ist auch John Deere, Walmart und JD.com mit dabei. Also ihr merkt es, die nächste Folge wird wieder im Zeichen der Zahlen stehen. Aber wir wollen natürlich auch noch ein anderes Thema mit reinmachen, denn ich habe eine neue Aktie gekauft. Ja. Diejenigen auf meinem Kanal, die wissen es natürlich schon. Darüber sprechen wir dann aber auf jeden Fall mal in der nächsten Folge dann, genau. Ansonsten gibt es noch was
gibt noch eine ganz frische News für alle Wasserstoffzocker, Plug Power. Als wir angefangen haben, ich hatte die Nachricht, kam rein, da wollte ich noch gerade kaufen. Das ist irgendwie so ein Déjà-vu, da war es aber schon mal plus 17%. Da habe ich gedacht, doch nicht. Jetzt ist es aber plus 60%. Also die Zocker sind wirklich zurück, ja. Und zwar, wir hatten ja oft drüber gesprochen, dass Plug Power brutal das Geld ausgeht und dass das halt nicht mehr lang so weitergehen kann. Und die Zahlen waren immer extrem schlecht. Jetzt gibt es zumindest einen sehr, sehr großen Kredit vom US-Energieministerium über bis zu 1,66 Milliarden US-Dollar. Damit können sie dann in die Entwicklung, den Bau von bis zu 6 Anlagen, wo sie ihren grünen Wasserstoff herstellen wollen, wohl finanzieren. Ja, auf jeden Fall, das sorgt jetzt dafür, dass die Aktie 60% im Plus ist. Guckt man sich aber den Chart an, ja, sie war jetzt bei unter 2,50 Dollar. Jetzt hat sie sich bald wieder verdoppelt vom Tief, aber es sind trotzdem halt noch über 90% Verlust. Ne? Also, aber auf jeden Fall ein Lebenszeichen aus dem Sektor. Ja?
Ja, aber jetzt auch hier wieder von 17% auf 60%, warum hast du denn da nicht trotzdem gekauft? Also, weil da sind wir jetzt ja doch in Regionen, wo es sich doch eigentlich lohnt, oder ab wann steigst du dann ein? Also
ich warte jetzt, wenn sie bei 80% sind, dann kaufe ich.
Und dann kauft, ja, okay, alles klar. Ja,
ich hätte in dem Fall die Nachricht, habe ich mir auch so echt gedacht, okay, die Stimmung ist gerade wirklich euphorisch bei Zockwerten, hohe Shortquote, ich habe die Meldung direkt gesehen, habe ich gesagt, also bis 12-13% plus hätte ich sogar noch gekauft. Ja, es gibt ja immer die Gefahr, dass so ein Ding dann doch abverkauft, dann stehst du blöd da. Deswegen bin ich da immer so bei plus 17% noch einzusteigen, ist sehr riskant einfach. Ja, aber gut, ja, das ist im Nachhinein schon immer schlauer. Jetzt habe ich nochmal entgangene Gewinne, aber so ist es halt, ne?
Und das alles nur, weil wir jetzt einen Podcast aufnehmen mussten, genau. Weil du da nicht live dabei sein konntest.
Podcast-Aufnahme ist teuer, ne? Jetzt habe ich das auch wieder verpasst.
Nein. Genau, ja. Alles klar, aber damit er auch noch die zweite Chance dann diese Woche verpasst, wie gesagt, Samstag früh kommt die nächste Folge dann mit den weiteren Zahlen dieser Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch da wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.